Und heute möchten wir uns jetzt mit Kapitel 2 beschäftigen. Und das möchte ich jetzt auch noch mit uns lesen. Das heißt, bis in Kapitel 3 hinein noch die ersten zwei Verse. Kapitel 2 und Kapitel 3, Verse 1 und 2. Hier heißt es: Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Bauche des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Und Jona flehte aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Als mir Angst war, rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Bauch der Hölle schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Und doch hattest du mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und ich sprach: Ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren zu schauen nach deinem heiligen Tempel. Die Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr mein Gott, mein Leben aus dem Verderben geführt. Da meine Seele bei mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauter Stimme danken und dir opfern, was ich gelobt habe. Das will ich bezahlen. Das Heil kommt vom Herrn. Und der Herr gebot dem Fisch, der spie Jona ans Land. Kapitel 3, Vers 1. Und das Wort des Herrn ging zum zweiten Mal an Jona also: Mache dich auf, gehe nach Ninive in die große Stadt und predige ihnen die Predigt, die ich dir sagen werde. Bis dahin. Das Thema unserer heutigen Predigt heißt: Tiefpunkt, Umkehr, Vollmacht. Tiefpunkt, Umkehr, Vollmacht. Und wer sich bereits mit diesem Buch, mit dem Buch Jona befasst hat, der kann bestätigen, dass dieses Buch ein Meisterwerk konzentrierter und anschauliche Erzählung ist. Dieses Buch fasziniert letztendlich jedes Kind in der Kinderstunde. Diejenigen, die Kinderarbeit machen, die wissen das. Wenn es an Jona geht, an diese Geschichte mit dem Schiff und dem Mann, der aus dem Schiff geworfen wurde und dann, wo er dann von dem Riesenfisch verschlungen wurde, das ist etwas ganz Besonderes. Es veranschaulicht auch etwas ganz Besonderes von Gott her. Und wenn man dich jetzt heute fragen würde, welchem besonderen Thema würdest du eigentlich dieses Buch zuordnen? Was für ein besonderes Thema würdest du selbst in diesem Buch finden? Kannst du dich mal in der stillen Zeit damit beschäftigen? Wer sich über den Inhalt dieses Buches schon Gedanken gemacht hat, der wird spätestens in den letzten Versen darauf kommen, dass es hier um das Erbarmen Gottes geht. Es geht in diesem Buch um Gottes Barmherzigkeit. Man kann das Buch mit einem großen Thema umschreiben, und zwar mit der Barmherzigkeit Gottes. Das ist das wunderbare Thema, das wir hier finden. Das Buch Jona lässt uns hier ein ganzes Stück weit in Gottes Herz blicken. Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit wird hier offenbar. Denn Gott will nicht das Gericht bzw. das Verderben des Sünders, sondern er hat großes Erbarmen und will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehrt und lebt. Und allein deshalb setzt Gott, der Herr, seinen Propheten in Bewegung, den Propheten Jona. Er sendet ihn in diese Stadt, die jetzt eigentlich gerichtsreif war, und das war die Stadt Ninive. Denn die Bosheit dieser Stadt war vor Gottes Angesicht gekommen. Sie war gerichtsreif. Doch Gott möchte diese Stadt nicht einfach ins Verderben gehen lassen, er möchte diese Stadt nicht einfach so vernichten, er möchte sie vorher warnen. Es gibt noch Möglichkeit zur Umkehr, wie für jeden Menschen heute auf der ganzen Erde. Gott gibt Chancen zur Umkehr und zur Buße. um den Menschen nicht ins Verderben laufen zu lassen oder wie die Stadt Ninive nicht restlos zu zerstören, sondern sie am Leben zu erhalten. Auch lässt uns dieses Buch deutlich erkennen, wie Gott, der Herr, über sein eigenes Wort wacht und welche gewaltigen Auswirkungen Gottes Wort hat. Zugleich dürfen wir in diesem Buch auch die Größe Gottes erkennen. Wir dürfen etwas von der Allmacht Gottes erkennen, ja von seiner Allgegenwart, aber auch von seiner Allwissenheit in ganz besonderer Weise. Wir dürfen sehen, wie er selbst im Regiment sitzt und letztendlich alle Dinge in Bewegung setzen kann. Wir sehen in diesem Buch, wie er Naturgewalten in Bewegung setzt. Wir sehen, wie er den Wind und das Wasser in Bewegung setzt, wie er aber auch Menschen in Bewegung setzt, wie er Tiere, sogar Pflanzen in Bewegung setzen kann, um Menschen etwas deutlich zu machen oder um Menschen zur Umkehr zu rufen. Deutlich wird auch für uns in diesem Buch, wie wichtig es ist, das zu tun, was Gott uns aufzeigt. Und auch trotz eigenen Widerwillens oder trotz widriger Umstände, die auch wir vielleicht manchmal erfahren, nicht wegzulaufen. Denn aus dem Weglaufen können schlimme Folgen entstehen. Und vielleicht haben wir noch nie darüber nachgedacht. Doch sehr interessant ist es, wenn man zusätzlich weiß, welche Bedeutung eigentlich in dem Namen Jona liegt. Denn der hebräische Name Jona bedeutet nichts anderes als Taube. Taube. Mit Jona steht auch das hebräische Wort Yanach in Verbindung. Das heißt weich, zart. Man kann sich hierunter auch eine Taube vorstellen. Natürlich, wenn wir an eine Taube denken, dann denken wir auch schnell an den Heiligen Geist. Weil auch der Heilige Geist auf den Herrn Jesus bei seiner Taufe herabkam wie eine Taube. Nicht als eine Taube, das heißt nicht so im Wort Gottes, sondern wie eine Taube. Aber sicherlich können wir Jona auch in gewisser Weise mit einer Taube vergleichen. Wenn wir hierbei an eine Brieftaube denken, so wissen wir, eine Brieftaube wird mit einer Botschaft, ja mit einem Brief, an eine bestimmte Adresse losgesendet. Wenn diese Taube dort bei der Adresse angekommen ist und die Botschaft abgeliefert hat, kommt sie wieder zurück zum Besitzer. Ähnlich war es mit dem Propheten Jona. Er wurde von Gott selbst, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, also von allerhöchster Instanz und Majestät ausgesendet. Gesendet mit der Botschaft Gottes, ja als Sprachrohr Gottes. Und die Botschaft Gottes sollte nach Ninive getragen werden. Dieser Auftrag, er war wirklich von höchster Bedeutung. Wir müssen mal bedenken, es ging in dieser Sache um mehr als 120.000 Menschenleben. Es ging um Leben oder Tod von 120.000 Menschen und dazu noch so vielen Tieren. Jona war das Sprachrohr hier zwischen Gott und Mensch. Er bekam eine große Verantwortung. Warum? Weil an ihn das Wort des Herrn erging. Und das sollte er nicht für sich selbst behalten. Nein, er sollte die Bewohner in Ninive warnen, er sollte sie warnen vor Gottes Gericht, ja hoffentlich auch zur Buße aufrufen und ihnen das schreckliche Gericht als Folge ihrer Bosheit verkündigen. Doch wir wissen bereits aus den letzten Predigten, dass Jona genau das Gegenteil getan hatte. Er machte sich auf, nämlich von dem Angesicht des Herrn hinweg. Das war ein großes Problem. Er machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen. Und ich möchte euch das schon auch nochmal an einer Landkarte zeigen. Tarsis lag genau in der entgegengesetzten Richtung von Ninive. In weiter Entfernung von Ninive. Ich habe nochmal ein bisschen nachgeforscht und hatte in Berichten gelesen, der altbiblische Name Tarsis wird in der Regel mit der Stadt Tartessos in Spanien identifiziert. Es gibt dort einen Namen Tartessos. Und vor die Antike war das einer der westlichsten Punkte der bekannten damaligen Welt. Das heißt, Jona wollte so weit weg wie möglich fliehen. Aus 1. Könige 10, Vers 21 können wir zusätzlich erfahren, dass die Schiffe des Königs Salomo für den Seeweg auf ihrer Route nach Tarsis, dort wird auch Tarsis erwähnt, circa 3 Jahre brauchten. Also damals von Israel aus nach Tarsis circa 3 Jahre unterwegs. Und es war ungefähr eine Strecke von 4000 Kilometern zu überwinden. Auf diesen Weg hat sich Jona begeben. 3 Jahre auf dem Schiff, 3 Jahre einfach weg sein. Vielleicht auch Zwischenstopps, kann man davon ausgehen. Aber es war eine weite, weite Reise. Wenn aber Gott einen Auftrag gibt, wenn das Wort des Herrn hinausgeht, es heißt ja hier in Vers 1, das Wort des Herrn erging an Jona, ist es dann dem Herrn egal, was mit diesem Wort geschieht? Ist es dem Herrn egal, ob der Auftrag ausgeführt wird oder nicht? Auch wenn ein Prophet, an den das Wort des Herrn ergeht, größten Widerwillen hat? Oder wenn er den weitesten Fluchtweg einschlägt, den es überhaupt geben kann, soll das Wort des Herrn dennoch nicht zum Ziel kommen? Das ist auch für uns eine wichtige Frage. Das ist auch für uns wichtig zu erkennen, wenn das Wort des Herrn an uns ergeht. Denn Jesaja 55, Vers 11 sagt, oder in Jesaja 55, Vers 11 spricht der Herr, also soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es soll nicht leer zu mir zurückkommen. Gottes Wort wird tun, was Gott will. Gott sagt, es soll nicht leer zu mir zurückkehren, sondern ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es sende. Also bedenken auch wir, wenn Gott uns sein Wort gibt, dann möchte er auch damit etwas ausrichten. Oder wenn wir Gottes Wort an andere weitergeben, dann dürfen wir davon ausgehen, dass es niemals leer zurückkommt. Es wird etwas ausrichten. Entweder wird es später zum Gericht für die Menschen dienen oder hoffentlich heute schon zur Rettung. Auch Umstände, Ungehorsam oder eigener Wille von Menschen können Gott nicht davon abhalten, sein Wort an den Ort zu bringen, wo er es haben will. Jona hatte den Auftrag, nach Ninive zu gehen und nicht in das entfernte Tarsis. Deshalb kam es für Jona zu einer sehr, sehr schmerzlichen Erfahrung. Und das sollten auch wir uns vor Augen halten, wenn man Gott davonläuft. Es kann lange gehen, bis man das merkt, aber es kann unter Umständen zu sehr, sehr schmerzlichen Erfahrungen führen, bis man endlich zur Umkehr kommt. Wir wollen uns heute 3 Dinge ansehen. 3 Dinge, die auch in deinem und meinem Glaubensleben genauso vorkommen können. Vielleicht sogar öfters vorkommen können. Der erste Punkt ist der Ungehorsam. Das zweite die Umkehr und drittens die Vollmacht. Ungehorsam, Umkehr und Vollmacht. So möchten wir uns zunächst erst mit dem Ungehorsam beschäftigen. Erstens der Ungehorsam. Natürlich haben wir uns in den letzten beiden Predigten eigentlich schon ziemlich eingehend damit beschäftigt, uns mit dem Ungehorsam Jonas befasst. So hieß das Thema in unserer letzten Predigt die Früchte des Ungehorsams. Da haben wir schon einiges erkennen dürfen. Warum ist Jona ungehorsam geworden? Weil er einen extrem starken Widerwillen gegen Gottes Botschaft entwickelte. Er entwickelte einen extrem starken Widerwillen, die Botschaft Gottes, ja die Botschaft des Gerichtes, ausgerechnet nach Ninive zu bringen. Mir persönlich war es bisher noch gar nicht so bekannt, dass die damalige Stadt Ninive die heutige Stadt Mosul im Irak ist. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gewusst habt. Es lässt sich alles so genau nachvollziehen. Es trifft ziemlich genau aller Beschreibung nach auf die Stadt oder auf das Gebiet, wo Mosul ist, zu. Mosul ist heute eine Stadt im Norden des Iraks, am rechten Ufer des Tigris, genau dort, wo auch Ninive zu finden war, circa 350 Kilometer nördlich von Bagdad. und sie ist heute mit rund ca. 2,9 Millionen Einwohnern bestückt. Sie ist nach Bagdad heute die zweitgrößte Stadt im Irak. Wobei man derzeit natürlich nicht mehr genau sagen kann, wie viele Leute sich jetzt gerade dort aufhalten. Es sind so viele Menschen geflohen. Denn gerade Mosul und die Gebiete drumherum und die andere Städte vom Irak, die haben ja in den letzten Monaten oder auch das ganze letzte Jahr über immer wieder in den Schlagzeilen und in den Nachrichten gehört. Vor allem, weil gerade auch Mosul von IS-Kriegern eingenommen worden ist. Schlimme Sache. Tausende Menschen waren auf der Flucht, sind heute noch auf der Flucht und wissen nicht, wie ihre Zukunft aussehen wird. Sehr interessant für uns ist es, dass bis letztes Jahr im Juli dort sogar die offizielle Grabstätte des Propheten Jona zu finden war. Biblischer Beleg, biblische Realität. Und so hieß es gerade im Juli letzten Jahres in den Medien, ISIS-Terroristen sprengen das Grab des Propheten Jona. Weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt. Waren große Schlagzeilen zu finden, kann man auch heute noch im Internet nachlesen. Dort heißt es in Berichten, über 2700 Jahre lag der Prophet friedlich in seinem Grab, bis die ISIS-Terroristen die nordirakische Provinz Ninive eroberten. Hier setzten sie ihre barbarische Zerstörung von Kulturstätten und Heiligtümern fort. Warum zerstören die Islamisten des Propheten Grab, heißt es dann in diesem Artikel. Es heißt, die Dschihadisten folgen einer besonders strengen Auslegung des Korans. Diese erlaubt keinen heiligen Kult. Deshalb sind selbst Grabstätten von Gefährten des Propheten Mohammed nicht vor der Zerstörung sicher. Also nicht nur christliche Grabmäler, sondern auch muslimische Grabmäler, die eben nicht deren Vorstellung oder der Vorstellung der Dschihadisten entsprechen, die wurden einfach zerstört. Es heißt weiter, ISIS führt einen Krieg gegen die Truppen der irakischen Regierung. Die Terrororganisation hat bereits einige Städte eingenommen. Die Terrorgruppe hat vor, ein islamisches Kalifat zu errichten. Auf ihrem Eroberungszug hinterlässt sie Tod und Schrecken. Im Internet protzen die heiligen Krieger von ISIS mit ihren Schandtaten, brüsten sich mit der Zerstörung von Kulturdenkmälern. Weiter heißt es, Videos und Fotoaufnahmen zeigen, wie die Milizen mit brachialer Gewalt gegen die jahrhundertealten heiligen Stätten vorrücken. Und dann heißt es weiter, mit Presslufthämmern, Sprengstoff, ja sogar mit Baumaschinen haben sie in Mosul und in der Umgebung der Stadt mindestens 10 Moscheen und Grabmäler zerstört. Planierraupen walzten mindestens 4 sunnitische und sufistische Schreine platt. Mehrere schiitische Moscheen wurden gesprengt. Anwohner bestätigen die Zerstörungen. Ja, es wurden auch Aufnahmen und Dokumentationen gemacht. Es ist also nicht nur so ein Gerede, sondern es ist tatsächlich so geschehen. Das könnte man natürlich auch vorstellen, dass hier auch viele gemäßigte Muslime unter dieser Bewegung wirklich sehr leiden. Da wird auch vieles kaputt gemacht, an dem sie bisher festgehalten haben. Und da sieht man auch tatsächlich, dass Muslim nicht gleich Muslim ist. Wobei alle natürlich an Mohammed und an ihren Wüstengott glauben. Aber es ist wiederum ein Beweis und ein Beleg, der Prophet Jona hat wirklich gelebt. Wenn man heute noch sein Grabmal zerstören muss, dann ist ja wichtig, dass das alles aus dem Weg geräumt wird. Aber wieder ein Beleg und ein Beweis, es ist Realität. Der Prophet Jona hat gelebt. Wenn man diese Grabanlage extra noch zerstören musste. So wird wohl heute immer noch mehr die Wahrheit hervorgehoben, dass diese Sache mit Jona keine erfundene Sache war. Es war eine echte Begebenheit, die sich so zugetragen hat. Nicht nur, dass Jona tatsächlich gelebt hat, sondern dass er gerade in diesem Gebiet, wo heute Mosul ist, damals Ninive, wirklich gewirkt hat. Dass er dort als Prophet hingegangen ist, wenn dort heute noch sein Grab zu finden ist. Und wir wissen nicht, wie es ausgegangen ist genau mit Jona. Mich würde sehr interessieren, wir werden es aber eines Tages im Himmel erfahren. Doch ich denke, man kann sich gut vorstellen, dass er später womöglich als Retter der Stadt Ninive verehrt worden ist. Oh, du bist uns gekommen, du hast uns diese Botschaft gebracht. Wir sind durch diese Botschaft errettet worden. Ninive, also das heutige Mosul, war eine der Hauptstädte von Assyrien. Das politische Zentrum war neben Ninive die Stadt Assur. Zur Zeit des Propheten Jona war Assyrien auf dem Weg zur Weltmacht. Das muss man sich vorstellen, was das damals für eine Großmacht war. Man weiß heute noch viel darüber. Die assyrische Armee bestand hauptsächlich aus Berufskriegern. Sie zeichneten sich durch eine für damalige Verhältnisse hervorragende Bewaffnung aus. Auch ihre Disziplin und straffe Organisation war sehr bekannt und auch ihre äußerste Brutalität. Soviel ich weiß, haben auch die Assyrer das Kreuz bzw. die Kreuzigung erfunden. Äußerste Brutalität. Die Assyrer waren auch dafür bekannt, dass sie komplette Bevölkerungen eroberter Gebiete in ihre Landstriche verschleppten und auch die Kultur und ganze Landstriche der eroberten Gebiete zerstörten. Assyrien stellte durch seine aggressive Eroberungspolitik natürlich eine Bedrohung für alle umliegenden Völker dar. Zur Zeit war Israel zwar nicht unmittelbar in Gefahr, aber Israel hat auch gesehen, wenn das so weitergeht, dann werden wir auch noch von denen eingenommen. Wie bereits in der letzten Predigt erwähnt, kam es dann auch soweit. Denn im Jahr 722 vor Christus wurde Israel, also das Nordreich, von Assyrien erobert und verschleppt. Gott hat es zugelassen. Und jetzt war hier der Prophet Jona vor dieser ganzen Zeit. Jona kannte seinen Gott. Er kannte diesen Gott der Barmherzigkeit. Er kannte den Gott der Gnade wohl. Er wollte aber, dass diese Barmherzigkeit, Gnade und Liebe nur auf Israel übergeht und nicht auf solch ein Feindgebiet. Und die Botschaft, die Jona dem damaligen König von Israel, das war Jerobeam der Zweite, die er diesem König prophezeien durfte, die war wirklich von Gottes Barmherzigkeit, Liebe und Gnade geprägt. Er konnte dem damaligen König verkündigen, ja, Israel wird Ländereien einnehmen, es wird sich vergrößern und es erfüllte sich auch. Ja, das war ganz nach dem Herzen Jonas. Er wollte aber nicht Botschafter Gottes für den Feind sein. Er wollte doch nicht an Assyrien die Botschaft Gottes bringen oder dass womöglich Assyrien von Gott begnadigt wird und Erbarmen findet. Natürlich musste er zunächst Ninive warnen, aber es hätte ja sein können, dass sie vielleicht doch umkehren. Außerdem war dies ein lebensgefährlicher Auftrag. Es war mit sehr viel Risiko verbunden, gerade dorthin zu gehen, wo die Feinde dieser Militärmacht aufs Grausamste gequält wurden. Ich weiß nicht, ob heute von uns jemand bereit wäre, in den Irak zu gehen, dort, wo diese Krieger toben. Ich würde sagen, also überall, aber da nicht. Gerade auch dort in Assyrien war es damals normal oder auch in Ninive, dass die Menschenköpfe der Feinde vor der Stadtmauer aufgestapelt wurden. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber es ist heute noch, es gibt Belege, dass das so war. Die Menschenköpfe der Feinde wurden vor der Stadtmauer aufgestapelt. Wer will schon an solch einen Ort gehen, um die Menschen zur Umkehr zu rufen, wo man nicht weiß, ob man überhaupt noch lebendig davonkommt? Wenn wir da auf unsere heutige Zeit schauen oder auch in unser Land, so sind wir heute so aufgeweichte Leute, gerade auch hier in Deutschland oder Europa. So findet man schon heute die Furcht bei den Predigern innerhalb der Gemeinde. Wie viele Prediger scheuen sich heute, die biblische Lehre in die Gemeinden hineinzutragen? Nur mal in die Gemeinden. Wie viele Prediger scheuen sich heute, die biblische Lehre von Gottes Gericht und von Gottes Gnade zu verkündigen? Ja, man spielt heute vielfach die harten Worte der Bibel einfach herunter. Ja, man möchte liebliche Botschaften bringen. Oder man weicht der harten Botschaft der Bibel aus. Vordringlich ist es so deutlich auch heute in der evangelischen Landeskirche. Es wird nur eine liebliche Botschaft gepredigt. Humanismus, soziales Evangelium, das, was den Menschen gut tun könnte. Meint, was man meint, den Menschen gut tun könnte. Im Endeffekt schadet es den Menschen aufs Äußerste. Heute wird vielfach darauf gehofft, dass die warmherzigen Ermutigungen des Evangeliums die Herzen und Sinne der Menschen ansprechen. Ja, das ist schön. Natürlich darf das Evangelium auch warmherzig sein, nichts dagegen. Aber wenn es nur auf eine Seite herübergezogen wird, dann kommt etwas ganz Verkehrtes dabei heraus. Denn wenn der Mensch nicht weiß, dass er Sünder ist oder dass er auf dem verkehrten Weg ist und dass auf ihn ein schreckliches Gericht Gottes wartet, schrecklich ist es, in die Arme des lebendigen Gottes zu fallen, dann weiß er auch nicht, warum er letztendlich überhaupt befreiende Gnade, Sündenvergebung und Erlösung braucht. Und bedenken wir, Gericht und Gnade ist innerhalb der Bibel nie getrennt. Gericht und Gnade gehört zusammen wie die linke und die rechte Seite der Bibel. Das dürfen wir niemals außer Acht lassen. Du darfst den Menschen niemals sagen, ja, Gott liebt dich, das ist alles. Das ist eine Wahrheit. Du bist geliebt, ja. Also jeder Mensch draußen, wir ganz besonders. Aber wir müssen den Menschen draußen auch sagen, es wartet auch das Gericht Gottes. Auch der Zorn Gottes ruht auf dir. Er ist über deinem Haupt und du wirst ihn eines Tages wirklich erfahren, wenn du dich nicht bekehrst. Gericht und Gnade gehört immer im Wort Gottes zusammen. Es hat einmal jemand gesagt, wer die Menschen nicht zur Buße aufruft, damit sie Vergebung der Sünden bekommen, der predigt nicht in Wahrheit das Evangelium. Wer nur auf Schmusekurs geht, der wird die Menschen nicht wirklich zur Bekehrung führen. Und wir können uns dahinter stellen und sagen, ja, es stimmt. Amen. Vielleicht fürchten wir uns vor der Reaktion der Menschen, wenn wir ihnen sagen, sie tragen Sünde mit sich herum, ja, sie sind Sünder vor Gott. Und wenn wir sie vor Gottes Gericht warnen, vielleicht machen wir uns unbeliebt, das mag sein. Wenn wir jedoch hierin keinen Mut haben, dann müssen wir einfach mal erkennen, was eigentlich die Leute der Bibel gepredigt haben. Was hat Johannes der Täufer gepredigt? Was hat er verkündigt draußen am Jordan? Oder was hat der Herr Jesus selbst gepredigt, als er seinen Dienst angetreten hat? Oder was haben die Apostel später gepredigt? Sie alle haben zur Buße aufgerufen. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Oder tut Buße, damit ihr Sündenvergebung bekommt. Das hat mir bereits vor einigen Jahren im Herzen gebrannt. Da war ich noch nicht lange bekehrt, das sind schon etliche Jahre her, als ich mit unserem Ortspfarrer in persönlichem Gespräch war und er dann sagt, Sünde. Also von Sünde redet man heute nicht mehr. Sünde ist ein theologisch abstrakter Begriff, hat er mir erklärt. Und ihr wisst ja, wie die theologischen Schönen alles das umreden können. Also Sünde ist ein theologisch abstrakter Begriff, den man heute nicht mehr verwenden darf. Darf man nicht mehr sagen. In den Predigten oder in der Kirche, das ist also verpönt. Kann man die Menschen damit vergraulen, wenn man von Sünde spricht? Aber liebe Freunde, Geschwister, wenn wir Sünde nicht mehr beim Namen nennen dürfen, dann wird man auch nicht mehr erkennen, was Sündenvergebung und was Gottes Heiligkeit bedeutet. Gott wird keine Heiligkeit mehr haben. Er ist nur noch der liebe Gott, von dem man spricht, der uns alle liebt und der keine Menschen in die Hölle senden wird, der nicht Gericht üben wird. Ja, das ist alles nur Angstmacherei. Aber wird sich Gott deswegen verändern? Niemals. Wir Menschen können unsere Meinung ändern, aber Gott wird sich deswegen nicht ändern. Ist vielleicht auch manchmal bei uns in unseren Reihen eine Gefahr, dass man nicht auch gegenseitig sich mal korrigiert und sagt, hey, das war aber nicht in Ordnung, was du da gemacht hast. Das ist aber nicht in Ordnung, wie du hier lebst und wandelst. Oder wenn Sünden da sind, kostet das auch für mich als Hirte auch viel Mut manchmal, Leute darauf anzusprechen. Heute, da ist jeder so individuell gestrickt und weh, man sagt mal jemandem was, dann heißt, oh, ich komme aber dann nicht mehr. Aber wenn man sich überhaupt nichts mehr sagen lassen will, dann ist man auch in der Gemeinde am falschen Platz, das müssen wir auch sagen. Da liegt Gott auch keinen Segen drauf, wenn man Sünde auch hier nicht mehr anspricht. Ich meine, keiner ist vollkommen und wir wollen auch nicht miteinander auf den Finger zeigen. Wir wollen auch wirklich unseren Herzen annehmen, einander lieben und einander tragen, auch in den Gebeten, und dass wir auch noch mehr Geschwisterlichkeit und Brüderlichkeit zur Ausübung bringen. Aber es ohne Ermahnung geht es auch nicht. Nun aber wieder zu Jona. In seinem Eigenwillen lief er Gott davon. Er lief in die entgegengesetzte Richtung und dies wurde ihm nun beinahe zum Verhängnis. Es war ungehorsam. Gegen Gottes Willen zu arbeiten und sich Gottes Auftrag zu entziehen, was ist das? Das ist ungehorsam, das ist Rebellion gegen Gott und das ist Sünde. Und wir nennen die Sünde bei Namen. Wohin führt aber die Sünde? Beim unerlösten Menschen führt die Sünde auf kurz oder lang unweigerlich in den Tod. Und was kommt nach dem Tod? Es ist den Menschen gesagt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Hebräer 9, Vers 27. Römer 6, Vers 23 sagt, denn der Tod ist der Sünde Sold. Der Tod ist die Belohnung für die Sünde, die der Mensch tut. Und später folgt das Gericht, danach der zweite Tod, und das ist die ewige Verdammnis. Denn Gottes Heiligkeit lässt es niemals zu, sich mit der Sünde des Menschen zusammenzuschließen. Das ist ein Gräuel, wenn man manches Mal gerade in diesen Tagen, zumindest in den letzten Jahren, habe ich es immer wieder gelesen und beobachtet, dass man sogar noch Messen macht und noch die Narretei noch segnen will. Auch in den Kirchen, wenn da noch die Narren noch mit ihren Kostümen da eintreten und die möchten jetzt einen Segen erhalten für ihr Faschingstreben. Das ist ja ein Unding. Da kann sich Gott niemals dazu stellen. Das ist völlig konträr zu Gottes Willen. Nichts und niemand kann den Menschen in Gottes Gemeinschaft bringen. Nichts und niemand als allein die Erlösung in Jesus Christus. Allein als allein das kostbare Blut Jesu Christi. Nichts und niemand kann den Menschen in seine Gemeinschaft bringen. Wir Kinder Gottes, wir haben das große Vorrecht, dass wir durch das Blut Jesu in diese Gemeinschaft gebracht sind. Ja, wir sind erlöst, wir sind mit Gott versöhnt. Aber wenn wir im Fleische wandeln oder in Sünden leben, was ist dann? Dann werden wir zwar nicht mehr verloren gehen, aber unser geistliches Leben, es wird abnehmen, es wird absterben. Römer 8, Vers 13 sagt, denn wenn ihr nach dem Fleische lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Geschäfte des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Also auch wir haben die Wahl, geistlich zu sterben oder zu leben. Das heißt nicht, dass wir verloren sind, aber das geistliche Leben kann sterben. Nun, Jona ging diesem geistlichen Absterben geradewegs entgegen. Vielleicht war er auch schon weitgehend abgestorben. Denn in seinem Inneren hatte er sich längst von Gott losgelöst. Er hat Gott abgesagt. In diesem Augenblick war er genau in einer ganz ähnlichen Lage wie die Bewohner von Ninive, wo er hingehen sollte. Denn die Leute in Ninive, die hatten nichts anderes als das Gericht Gottes zu erwarten. Und Jona zog sich mit seinem Verhalten jetzt auch das Gericht Gottes auf sich, weil er im Ungehorsam verharrte. Und ich weiß nicht, wie es euch schon gegangen ist, wo ihr genau gewusst habt, das ist nicht richtig vor Gott, was ich hier tue. Da muss man eigentlich schon zu zittern anfangen. Ich weiß nämlich nicht, was Gott jetzt als nächstes tun wird. Wo er mich in Erziehung bringen wird. Wo er eingreifen wird. Das sind viele Kinder Gottes so leichtfertig. Und auf einmal wundert sie, wenn sie irgendeinen Schlag vors Gesicht bekommen und nicht wissen, was jetzt geschieht, dass sie endlich mal wieder aufwachen. Mein Gott macht es im Allgemeinen auf sehr, sehr liebevolle Art. Aber Gott hat Wege und Mittel, seine Kinder zu erziehen. Aber das wird er immer und immer nur aus Liebe tun. Nun, Gott, der Herr, konnte diesen trotzigen Propheten mit diesem enorm wichtigen Auftrag jetzt auch nicht einfach laufen lassen. Wenn er hätte Jona laufen lassen, dann hätte er ja jemand anders nach Ninive senden müssen. Doch Gott, der Herr, hat Wege und Mittel genug, auch seine Knechte und Diener zur Einsicht und zur Umkehr zu bringen. Natürlich hätte er Jona auch einfach sterben lassen können. Ja, den nehmen wir jetzt weg, berufen wir einen anderen, einen Propheten, der treuer ist. Gott hätte ihn einfach hinwegnehmen können, wie wir das auch in 1. Korinther 11 im Neuen Testament leben. Deshalb sind etliche von euch entschlafen, sagt Paulus dort. Warum? Weil sie in Sünden gelebt haben. Weil sie das Abendmahl missachtet haben. Weil sie das nicht getan haben, was Gott wollte. Wir müssen uns schon fürchten vor Gott. Er kann uns auch einfach mal wegnehmen. Das heißt aber nicht, wenn er Kinder Gottes wegnimmt, dass es jedes Mal wegen Sünde ist. Zum Beispiel Stephanus, er wurde auch gesteinigt und ist hinweggenommen worden. Es kann auch solche Dinge geben. Oder Jakobus wurde auch schnell von Herodes getötet im Neuen Testament. Er hat auch, ist auch nicht wegen Sünde hinweggenommen worden. Aber es kann auch wegen Sünde sein. Wir staunen allgemein, wie viel Geduld und Langmut Gott auch mit uns hat. Und Gott wusste ja auch bereits bei Jona, wie er diesen Propheten jetzt wieder gewinnen kann, wie er ihn zur Gesinnung bringen kann, wie er ihn wieder auf den richtigen Weg bringen kann. Kommen wir jetzt vom Ungehorsam zur Umkehr. Zweitens, die Umkehr. Als Jona jetzt von den Schiffsleuten aus dem Schiff geworfen wurde, wäre dies normalerweise der sichere Tod für ihn gewesen. Doch der Herr hatte anderes im Sinn. Er wollte jetzt Jona wieder auf Kurs bringen. Er wollte ihn jetzt auf den richtigen Weg bringen. Doch dazu musste Jona restlos an die Grenzen seines Lebens und seiner Möglichkeiten geführt werden. Es mussten ihm alle Zügel aus der Hand genommen werden. Es musste ihm regelrecht der Boden unter den Füßen weggerissen werden. Nicht einmal noch auf dem Schiffsboden durfte er stehen. Hinaus ins Meer, hinab in die Tiefe. Und jetzt schwebt Jona zwischen Tod und Leben. Ihm sind alle Möglichkeiten entzogen. Und manche Menschen, die fangen ja erst mal an zu denken, sie fangen erst wirklich mal an nachzudenken, wenn ihnen wirklich alle eigenen Mittel, Kräfte und Möglichkeiten entzogen werden. Dann fangen sie erst wieder an, auf Gott Kurs zu nehmen, auf Gott zuzusteuern. Und genauso ging es Jona. Er musste zuerst in die Tiefe des Meeres hinabgeschleudert werden. Wahrscheinlich hat ihn der Fisch erst in der Tiefe des Meeres erfasst. Und Gott, der Herr, hatte ihn in den Fischbauch gebracht. Es war genau Gottes Zeitpunkt und Gottes Wille, dass Jona jetzt ins Meer geworfen wurde. Doch Gott wusste bereits vorher, wie es weitergeht. Bei ihm entgleist ja nichts. Er hat alles im Überblick. Und genau zu dieser Zeit bestellt Gott, der Herr, jetzt einen Fisch. Schlachter 2000 übersetzt, Gott entsandte einen Fisch. Es ging auch aus Gottes Macht hervor, es ging aus Gottes Wort hervor, er bestellte einen Fisch. Und wenn Gott einen Fisch entsendet oder einen Fisch bestellt, dann können wir uns sicher sein, dass dieser Fisch zur rechten Zeit am rechten Ort ist. Vielleicht ähnlich wie wenn du heute ein Taxi bestellst. Da wartest du auch vielleicht 5 oder 10 Minuten und dann, oder wenn wir ein Taxi dort drüben anrufen, dass es in 5 Minuten hier in der Zwernitzer Straße scheint und wir dann einsteigen können. Zur rechten Zeit, am rechten Ort. Mit dem Fisch musste es ja schnell gehen. Denn Gott hatte mit Jona noch etwas vor. Jona sollte jetzt nicht ertrinken. Und der Fisch kam genau zur rechten Zeit und hatte Jona verschlungen. Oft wird behauptet, es wäre ein Walfisch gewesen, das wissen wir aber nicht. Es ist kein Beleg dafür. Es gibt auch andere Fische, Riesenfische, die auch Menschen verschlingen können, ohne sie jetzt zu zerbeißen oder zu zerrupfen. Es steht hier nicht, dass es ein Walfisch war. Man kann auch davon ausgehen, dass es vielleicht ein Walfisch war. Es gibt scheinbar auch solche Walfische, die Menschen auch tatsächlich verschlucken können. Jedenfalls in Vers 1 lesen wir, und Jona war im Bauche des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Der Fisch wurde ihm zur Rettung. Und Gott hatte ihn mit dem Fisch im Meer aufgefangen. Und es war für Jona die rettende Hand Gottes. Hier sehen wir, wie Gott auch uns in der Not auffangen kann, wie er uns mit seiner Hand halten kann. So wie es in diesem Lied heißt, wie tief kann ich fallen, wenn alles zerfällt, wenn Brücken und Stützen verschwinden. Wie lang muss ich laufen in dieser Welt, um sicheren Boden zu finden? Der Liederdichter sagt, nie tiefer als in Gottes Hand. Nie länger als in seine Nähe. Nie tiefer als in Gottes Hand, nie länger als in seine Nähe. Gottes Hand ist über dir, sie ist aber auch unter dir. Wir werden immer in Gottes Hand landen, egal wo wir hingeraten. Jona wurde von Gott aufgefangen. Wenn wir daran denken, wie es wohl im Fischbauch ausgesehen hat, wie es da gerochen hat, wie neblig es da drin war, wie dünstig, wie dämpfig, das muss kein schöner Aufenthalt gewesen sein. Das muss nicht gerade Freude gemacht haben, aber er wurde aufgefangen. Von der Welt draußen, auch von den Schiffsleuten, da sah es jetzt so aus, als ob Jona nun erledigt wäre, als ob er tot war. Auch wie bei dem Herrn Jesus, als er ins Grab gelegt worden ist. Den haben wir jetzt beseitigt, der ist weg. Die Schiffsbesatzung, die hat sicherlich um den Jona getrauert. Sie wollten ihn ja nicht ins Meer werfen. Aber nachher waren sie doch froh, dass jetzt der Sturm beseitigt war, dass es wieder still war. Aber jetzt in der Tiefe des Meeres, in dem Leib des Fisches, da vollzog sich die Umkehr eines Menschen. In dieser Situation geschah eine Herzensveränderung eines Mannes, eines Propheten. Denn jetzt konnte dieser Mann dem Willen Gottes nicht mehr entgegentreten. Sein eigener Weg wurde jetzt schmerzlich beendet. Jona musste erkennen, dass er nun völlig in Gottes Abhängigkeit war. Es war auch nur in Gott besiegelt, ob er jemals wieder an Land kommen würde oder nicht. Oder ob er in dem Fischbauch tatsächlich zugrunde gehen wird. Jetzt war nur noch die Frage, ob sich Gott ihm gegenüber barmherzig erweisen würde. Ob er im Leben bleiben würde. Und er kam auch durch seine eigene Sünde, durch seinen eigenen Ungehorsam genau dorthin, wo auch deine und meine Sünde hingehört. Wohin denn? Micha sagt in Kapitel 7, Vers 19, er wird sich unser wieder erbarmen, er wird unsere Bosheit bezwingen und du wirst all ihre Sünden, also auch unsere Sünden, in die Tiefe des Meeres werfen. Genau da ist Jona gelandet, in der Tiefe des Meeres. Und genau da möchte Gott auch deine und meine Sünden hinbringen. Das ist einfach ein Bild dafür, dass er unsere Sünden hinwegnimmt und sie werden nie wieder hervorkommen. In diesem tiefen Wasser wird Jona jetzt von seinen Sünden befreit. Gott hatte ihn seinen Weg gehen lassen, ja. Aber jetzt wollte er ihn auch wieder zurechtbringen, um ihn zur rechten Zeit zu zeigen, wohin dieser Weg führt. Darum musste Jona diese schmerzvolle Lektion durchmachen. So lesen wir jetzt in Vers 2b. Und Jona flehte aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott. Das ist ganz interessant. Vorher floh er von dem Angesicht des Herrn und jetzt auf einmal im Fischbauch fängt er an zu flehen. Er flehte aus dem Bauch des Fisches zum Herrn. Vers 3. Und sprach, als mir Angst war, rief ich zu dem Herrn. Und er erhörte mich aus dem Bauch der Hölle, schrie ich. Und du hörtest meine Stimme. Aus dem Bauch der Hölle schrie ich, heißt es in meiner Übersetzung. Jona kam sich also vor, als wäre er jetzt schon in der Hölle, als er in diesem Fischbauch war. Schlachter 2000 drückt es etwas milder aus. Dort heißt es, dass er aus dem Bauch des Totenreiches schrie. Anstatt Hölle wird hier Totenreich übersetzt. Im hebräischen Grundtext steht hier das Wort Sheol. Sheol meint letztendlich auch das Totenreich. Aber es meint auch diese Seite des alttestamentlichen Totenreiches, wo schon damals diese höllischen Qualen waren. Denken wir an den reichen Mann und den armen Lazarus. Der reiche Mann musste dort schon höllische Qualen ausstehen. Frage: Warum musste Jona wohl jetzt diese schmerzvollen Qualen, oder man kann auch sagen, diese höllischen Qualen schon durchleben? Wir können uns erahnen, dass er erkennen musste, wie schlimm es für einen Menschen sein muss, wenn er eines Tages tatsächlich in die Hölle kommt, in diese Qualen hineinkommt. Wie schlimm muss es für die Menschen sein, wenn sie von heute auf morgen an solch einen Ort kommen, ohne gewarnt zu werden. Dabei wäre es Jonas Auftrag gewesen. Hey Jonas, sag es zu den Menschen, es geht euch so, wenn ihr nicht umkehrt. Unter anderem ist es auch dein und mein Auftrag, die Menschen zu warnen. Für Jonas sah es aus, als ob jegliche Hoffnung zu spät wäre. Aber später konnte er sagen, wie hier in Vers 3, als mir Angst war, rief ich zu dem Herrn. Und er erhörte mich, aus dem Bauch der Hölle schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Und doch hattest du mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen. Der Herr hat mich verstoßen. Jona wusste, das sind Gottes Wogen und Wellen, das ist Gottes Gericht, das hier über mich ergeht. Er wusste, hier hat Gottes Gericht mich erfasst. In solchen Situationen kann man auch schnell dahin kommen, dass man sagt, ja, Gott wird mich nicht wieder annehmen. Ich bin wirklich von Gott verworfen, ich bin von Gott verstoßen. Vielleicht würden manche von uns sagen, jetzt hat Gott das Heil von mir genommen. Jetzt kann ich nicht mehr sein Kind sein. Ich werde jetzt in Ewigkeit verloren gehen. Es gibt für mich keine Rettung mehr. Heilsgewissheit, Heilssicherheit, Ade. Kann nicht mehr sein. Doch hochinteressant, was lesen wir jetzt in Vers 5? Hier heißt es von Jona, und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren zu schauen nach deinem Tempel. Es ist nur ein Hoffnungsschimmer da. Dennoch, wenn ich auch von Gott verstoßen will, will ich auf Gott schauen. Ich will auf seinen heiligen Tempel schauen. Ich will Ausschau halten. Dennoch will ich festhalten am Herrn. Ich will dennoch auf deinen heiligen Tempel schauen, o Herr. Jona muss allen Widerständen zum Trotz einen sehr starken Glauben gehabt haben. Das sollte auch uns ein Vorbild und ein Trost sein. Denn Gott kennt unser Herz, er kennt dein und mein Herz. Und er weiß auch um jegliche Lebenssituation von dir und von mir. Und uns muss immer bewusst sein, wir können Gott niemals entweichen. Wir können auch niemals aus seiner Hand fallen. Gerade Psalm 139 sagt, führe ich zum Himmel, so bist du da. Bittete ich mich im Totenreich, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe im äußersten Meer, so würde auch da selbst deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Das gilt für Kinder Gottes. Mein Jona, der wäre jetzt immer noch am Absinken, auch noch als er zum Herrn flehte. Und wenn wir in Not sind und denken, jetzt ist es sowieso zu spät und alles ist immer noch mehr am Absinken, wisst ihr, dann ist es für Gott noch lange nicht zu spät einzugreifen. Dann ist es für Gott noch lange nicht Schluss. Und sein Eingreifen ist allermeist sehr, sehr präzise und genau. Und genau zu seiner Zeit und im richtigen Augenblick. Bei Jona musste die Sünde zuerst ganz in die Tiefe des Meeres kommen. In Vers 4 sagt er, und doch hattest du mich in die Tiefe des Meeres geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen umringten mich. Er flehte und er schrie zu Gott, er schaute jetzt wieder auf Gott, er wollte nicht mehr von Gottes Angesicht fliehen. Aber es ging immer noch mehr in die Tiefe. Vers 6, die Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Und schließlich Vers 7, zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Es war, als ob er ins Grab gelegt worden wäre. Er war jetzt am Tiefpunkt seines Lebens angelangt. Man kann auch sagen, er war am Nullpunkt angekommen. Es war nichts mehr auszurichten. Er war ganz, ganz unten. Die Erde hatte sich hinter ihm verschlossen und meine Seele, sagt Jona, war am Verschmachten. Jona wurde an jegliche Grenze seines Daseins geführt. Ja, Gott kann das tun. Bei weitem keine schöne Erfahrung. Gar keine schöne Erfahrung, wenn nur 4 Leute im Gottesdienst sind, mit mir 5. Das ist fast die Grenze auch eines Gemeindelebens, eine Grenze des Gemeindedaseins. Das ist keine schöne Erfahrung. Wir wissen nicht, warum Gott auch hier manches Mal solch eine Eingrenzung zulässt, solch eine Schwachheit. Vielleicht müssen wir uns selber auch mal fragen, woran könnte es liegen, dass wir wieder neu auf Gott zugehen, neu auf Gott schauen, uns neu auf Gott ausrichten. Vielleicht auch mal eine intensivere Zeit des Gebetes oder vielleicht auch des Fastens haben, sagen, wir kehren um, wir wollen mit Gott ganz gehen, keine halbe Sache machen. Und wisst ihr, wenn man so tief unten liegt wie Jona, dann wird automatisch jede Widerspenstigkeit und jeder Trotz aufgelöst. Da hat man überhaupt keine Kraft mehr, um trotzig oder widerspenstig zu sein oder herumzusündigen. Es wird ins Nichts aufgelöst. Es geht nämlich ums nackte Überleben. Noch eine letzte Chance, sich an den Herrn zu klammern. Eine letzte Chance zur Umkehr. Und genau das ist die Situation, worin jetzt Gott, der Herr, den Zustand Jonas wiederherstellen kann und woraus Neues im Herzen entstehen kann. Und jetzt geschieht es auch tatsächlich. Vers 8. Er sagt, da meine Seele bei mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Vorher hatte er nur nach dem Tempel Ausschau gehalten. Aber jetzt ist er sich sicher, mein Gebet kam in deinen heiligen Tempel. Warum wollte Jona wieder nach dem Tempel Ausschau halten oder sein Gebet im Tempel verankert wissen? Wir wissen, am alttestamentlichen Tempel, da ist das reinigende Blut der Opfer geflossen. Da konnte Sündenvergebung stattfinden, da konnte Reinigung stattfinden. Im Tempel des Herrn war die Anbetung, ja die Verehrung, ja die Vergebung bei Gott zu finden. Im Tempel des Herrn war die Lieblichkeit und die Freundlichkeit des Herrn zu finden. Und letztendlich wusste Jona, nur im Tempel kann ich Errettung vom Sheol, von der Hölle finden. Für uns ist der alttestamentliche Tempel eine einzige Vorausschau auf Jesus Christus hin. Nur das Blut Jesu, nur Jesus selbst kann uns retten. Er kann uns vor der Hölle bewahren. Und Jesus Christus, er ging den Weg des Gehorsams und des Leidens, er wurde verspottet, er wurde gegeißelt, er wurde ans Kreuz geschlagen, sein Blut ist geflossen. Warum? Um dich und mich von der Tiefe des Verderbens, ja des Scheols können wir sagen, zu befreien, um uns eine ewige Errettung und Erlösung zu schenken. Das Neue Testament sagt, in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden durch sein Blut nach dem Reichtum seiner Gnade. Wie wunderbar! Wir sollten es täglich in Anspruch nehmen. Der Herr Jesus ist unser Retter. Er ist unser Hirte. Er ist auch unser Fürsprecher beim Vater. Kommen wir täglich Kraft des Blutes Jesu vor seinen Thron. Auch mit unseren kleinen Sünden. Denn auch die kleinen Sünden wollen uns in die Tiefe ziehen und uns von der Gemeinschaft von ihm trennen. Jona kann in Vers 9 bezeugen: Da hast du, Herr, mein Leben aus dem Verderben geführt. Es gab eine Wende. Als er wusste, sein Gebet ist in den heiligen Tempel gekommen, da hast du, Herr, mein Leben aus dem Verderben geführt. Ja, es ist der Herr. Jonas Leben, der Jonas Leben, aber auch dein und mein Leben von dem Verderben erlöst und wie es Psalm 103 sagt, uns krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Lasst uns jetzt noch ganz kurz nach dem Ungehorsam und nach der Umkehr von Jona zu einem letzten Punkt kommen. Die Vollmacht. Drittens, die Vollmacht. In dieser Tiefe des Meeres kam jetzt Jona wieder vollkommen in den Einklang mit Gott. Und das klingt für uns wie Balsam auf den Lippen, wenn er hier in Vers 10 sagt: Ich aber will mit lauter Stimme danken und dir opfern, was ich gelobt habe. Das will ich bezahlen. Und er kann hier bestätigen, Vers 10, das Heil kommt von dem Herrn. Es kommt nur von dem Herrn. Das Heil zieht mich nach oben. Das Heil befreit mich. Das Heil schenkt mir Gnade. Das Heil kommt nur vom Herrn. Nun hat auch Jona wieder gelernt, dem Herrn zu danken, ihm nicht davonzulaufen, ihn zu loben, ihn zu preisen, aber auch das zu tun, was er ihm versprochen hat. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Ich weiß nicht, was du schon alles dem Herrn gelobt hast. Denke daran, bezahle es, tue es. Lass es nicht ein Lippenbekenntnis sein. So sollten auch wir mit dem Herrn Jesus im Einklang leben. Jona war umgekehrt von seinen verkehrten Wegen. Sein Herz war jetzt wieder gereinigt. Es war wieder ganz bei Gott, wo es hingehört. So wie auch unser Herz immer bei Gott sein sollte. Jona war im Einklang mit dem Herrn und jetzt auch willig, den Auftrag Gottes zur Ausführung zu bringen. Und was geschah? Vers 11. Und der Herr gebot dem Fisch und der spie Jona ans Land. Wenn Gott gebietet, dann geschieht es. Gott sprach und es geschah. Und Jona durfte jetzt nach 3 Tagen und 3 Nächten das Tageslicht wieder erblicken. Wie der Herr Jesus, als er vom Totenreich auferstanden ist, das Grab gesprengt wurde und der Herr den Tod überwunden hat. Auf einer Postkarte hatte ich einmal gelesen, die war vorne beschrieben, eine Karte von Kabul, wo Johannes Hansen beschreibt und sagt, wer in der Tiefe war, ganz unten, entsetzt, verzweifelt, verloren am Ende und jetzt wieder leben darf, der kann nicht schweigen. Er muss reden, er muss singen, danken, beten, erzählen und loben. Als zweites sagt er, wer Gott verlor, sich selbst, Freunde, Glück, Hoffnung, das Leben und von Gott gefunden wurde, der kann aufatmen, der kann hell lachen, der kann wieder danken. Darum danken, neu beginnen und lieben. Und als drittes sagt er noch, nach dem Dunkel kommt ein neuer Morgen. Verstummen Feinde, freuen sich Freunde, trocknen die Tränen, beginnt der Tanz, dann nun bleibt lebenslang seine Gnade. Also Tanz bildhaftig vorgestellt. Aber dann, denn nun bleibt lebenslang seine Gnade. Fand ich wunderbar, diese Ausführung. Wer ganz in der Tiefe war, der hat Grund zu jubeln, der hat Grund zu lachen, der hat Grund zur Freude, zu danken und nicht zu schweigen, zu singen, zu beten, zu erzählen, zu loben. Auch Jona hatte allen Grund aufzuatmen. Vielleicht auch gerade mit den Menschen, die in tiefen, tiefen Sünden drin gesteckt sind. Und dann erkennen, wie Gott sie aus dieser Tiefe herausholt. Gerade auch Leute, die wirklich gesehen haben, mein Leben, das landet wirklich im Verderben. Wie diese Menschen teilweise ein Zeugnis für den Herrn Jesus sind, das ist gewaltig. Das ist anders, als wenn man denkt, ja, ich habe ja nicht viel falsch gemacht und jetzt, ja, Jesus streckt mir seine Hand entgegen, ja, ich bin ein Sünder, ja, jetzt nehme ich das Heil in Anspruch. Ja, dann sage ich halt ab und zu mal was weiter. Aber wer wirklich ganz unten war und eine radikale Lebenswende erlebt hat, das sind oft die besten Zeugen für den Herrn. Wir können uns vorstellen, dass es einen großen Schub für Jona gegeben hat. Er war ganz unten und er hatte jetzt wieder allen Grund aufzuatmen. Er hatte neues Leben bekommen. Er durfte jetzt wieder das Licht der Welt erblicken. Was hatte Jona bei dieser Sache gelernt? Sicherlich hat er sehr viel gelernt. Er hatte gelernt, was Gericht Gottes bedeutet. Was es letztendlich für eine Qual ist für einen Menschen, in den Sheol, ja, beziehungsweise in die Hölle zu kommen. Er war jetzt daraufhin ausgerichtet, um in die Stadt Ninive zu gehen und diese Stadt vor Gottes Gericht zu warnen. Für sich selbst hatte er gelernt, dass man sich nichts Gutes tut, wenn man Gott davonläuft. Nichtsdestotrotz konnte er hierin erfahren, wie treu Gott ist. Und das darf jeder erfahren, der auch meint, Gott davon zu laufen. Letztendlich muss er bekennen, Gott ist treu. Auch wenn wir untreu sind. Vielleicht können wir das auch im Kleinen bezeugen. Und wie er, also Jona, durch Gottes Liebe und Barmherzigkeit am Leben erhalten würde, wie er jetzt wieder ans Land gespült wurde, wie er neues Leben bekommen hat. Und genau diese Liebe und diese Barmherzigkeit, die musste ihn jetzt bewegen, um das dem Gerichtsreifen Ninive zu bringen. Jona war äußerlich noch derselbe Mensch. Äußerlich hätten wir ihm vielleicht nichts angesehen. Auch der Auftrag war noch der gleiche. Aber wisst ihr, hier drinnen, da hat es jetzt ganz anders ausgesehen. Jonas Herz war erneuert. Seine Motivation war neu geworden. Es war eine völlig andere als vorher. Es war auf ihn keine leidige Pflicht, nach Ninive zu gehen. Es hat ihn getrieben, es hat ihn gezogen. Er wusste, jetzt ist es dran. Ich kann gar nicht mehr anders, als dies zu tun. An Jona erging nun zum zweiten Mal das Wort des Herrn, hier in Kapitel 3, Vers 1. Mache dich auf, gehe nach Ninive in die große Stadt und predige ihnen die Predigt, die ich dir sagen werde. In dieser Vollmacht des Herrn und des Wortes Gottes ging er jetzt. Diesmal gehorsam auf dem direkten Weg nach Ninive. Und welche gewaltige Auswirkungen dies hatte, das werden wir, so Gott will, im nächsten Gottesdienst noch genauer miteinander betrachten. Abschließend können wir sagen, wenn wir Gottes Gebote und seinen Weg, den er uns bereitet, verlassen, kann das schlimme Folgen für uns haben. Unserem Herrn Jesus nachzufolgen bedeutet tägliche Unterordnung unter seinen Willen, das heißt Selbstverleugnung. Wir dürfen uns freuen, dass Gott andererseits um jede Situation deines und meines Lebens weiß. Und das ist auch gerade in diesem Abschnitt, den wir heute betrachtet haben, so deutlich zu erkennen, wir können wirklich nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Und da können wir uns trösten, dass Gott treu ist, auch wenn wir untreu sind. Auch in uns ist das Wort Gottes ergangen, hinzugehen, seinem Auftrag nachzukommen. Und vielleicht darf es auch dir und mir wieder ein neues Herzensanliegen werden, ein Zeuge von ihm zu sein. Ein Zeuge unter den Menschen, wo wir uns bewegen. Vielleicht aber auch ganz speziell zu Menschen hinzugehen, die uns Gott aufs Herz legt. Hüten wir uns davor, ständig Ausreden zu haben oder den Mund nicht aufzutun, träge zu sein. Zu sagen, ja, jetzt haben wir gerade Wichtigeres zu tun, Gott kann warten oder der Mensch kann warten. Irgendwann ist es zu spät. Sieh auf die Verlorenheit der Menschen um dich herum. Bring ihnen die Botschaft Gottes, wo du ein Anliegen hast. Sag ihnen, dass Gottes Gericht kommen wird, aber auch heute seine Gnade da ist für jeden, der an ihn glaubt. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass du unser Retter geworden bist, dass du unser Leben aus dem Verderben erlöst hast. Und wenn wir vielleicht keine solchen schlimmen Erfahrungen wie Jona gemacht haben, so müssen wir erkennen, wohin unser Leben geführt hätte. Auf kurz oder lang wären wir alle im ewigen Verderben gelandet. Oder wir wären in diesem Leben einfach dahin gedarbt, hätten keinen wahren Sinn für unser Leben gehabt. Danke, Herr Jesus, dass du uns beim Namen gerufen hast, dass du unsere Hand ergriffen hast, uns erlöst hast und du gesagt hast, du bist mein. Und so sind wir jetzt dein Eigentum. Aber Herr, hilf uns, dass wir jetzt auch, Herr, immer wieder auf dein Wort schauen, dass es uns ein Herzensanliegen ist, Herr, dir nachzufolgen, dir zu dienen mit den Möglichkeiten, ja, mit den Gaben, die du uns gegeben hast. Im Kleinen, auch im Verborgenen, wo du uns Aufgaben gibst, dir allein schon in unserem Herzen zu dienen, damit unser Herz dich anbetet und, Herr, du Raum findest auch in unserem Herzen. Aber dass wir auch in der rechten Gesinnung auch, Herr, Zeugen sein dürfen von dir, mit dem, was wir tun, mit dem, was wir leben, mit dem, was wir reden. Vergib uns, Herr, wo wir schon so oft, so kläglich versagt haben. Wir möchten dich auch heute bitten, Herr, dass du uns hilfst, uns neu ausrüstest, Herr, uns auch Kraft gibst, durch den Heiligen Geist auch Sünde zu überwinden, Sieger zu sein durch dich und, Herr, Menschen zu dir zu rufen. Gib jedem von uns Kraft und Mut, Herr, auch immer wieder zur rechten Zeit auch den Mund aufzutun, nicht auch nicht Menschen direkt vor den Kopf zu stoßen, sondern sie immer wieder auf dich hinzuweisen, dass du, Herr Jesus, lebst. Und wenn wir es nicht tun, dann gebrauchst du die kleinen Kinder, um die Erwachsenen darauf hinzuweisen. Du hast Wege und Mittel genug, sogar über Unmündige und Säuglinge hast du dir ein Lob bereitet, wenn die deinen, Herr, den Mund nicht auftun. Wir möchten dich darum bitten, Herr Jesus, dass du uns hilfst, dass wir zur rechten Zeit auch das Rechte sagen und dass wir es in deiner Liebe tun können, in deiner Freude, in deiner Kraft und Gnade. Segne du uns alle darin. Segne auch die, die heute jetzt nicht da sein konnten. Hilf auch denen, die krank sind, dass sie wieder aufgerichtet werden. Du sagst, Herr, das Gebet des Glaubens, das richtet viel aus, wenn es ernstlich ist. Und dafür möchten wir dich bitten. Tue du dein Werk auch weiterhin an diesem Ort. Lass auch diese Gemeinde, Herr, nicht untergehen. Lass sie nicht vom Bösen überwunden werden. Und Herr, gib du jedem Einzelnen, der auch hier schon in der Gemeinde war oder zur Gemeinde gehört, ein tiefes Anliegen, Herr, in den Gottesdienst zu kommen, aber nicht nur zu kommen, sondern auch dir zu dienen. Die ganze Woche, Herr, ein Zeugnis für dich zu sein und mit der Freude, Herr, an deinem Heil zu leben. Wir möchten dich preisen, dich ehren, ja, dich rühmen und dir danken, dass wir mit solch einem großen Gott an unserer Seite durchs Leben gehen dürfen. Mit einem Gott, der uns nie tiefer fallen lässt als in seine Hand. Und dass wir uns freuen dürfen auf die ewige Gemeinschaft mit dir. Und so wollen wir auch heute zurufen. Herr Jesus, komme du bald. Wir rufen nach dir und wir strecken uns aus nach dir. Hilf uns, Herr, dass wir bereit sind, dir zu begegnen. Amen.